Radio 1, nur für Erwachsene.
Heute haben wir natürlich auch wieder eine Lesung. Auch das wissen Sie, dass wir immer wieder wunderbare Autoren und Autorinnen hier haben. Heute könnte man sie ganz bescheiden und ganz schlicht nennen, die Königin der Berliner Lesebühnen. Sie ist eine sehr erfolgreiche Autorin, hat viele Bücher schon gemacht, macht alles Mögliche, auch höchst unterschiedliche Dinge, aber vor allem finde ich, ist sie eine fantastische Vorleserin ihrer eigenen Texte und sie hat um die Ecke jetzt noch geschrieben. Also möglicherweise werden wir jetzt hier eine Welturaufführung erleben eines Textes, der noch nicht mal ganz fertig ist, wo vielleicht das letzte Verb noch fehlt. Begrüßen Sie bitte Kirsten Fuchs. Wir freuen uns sehr, dass sie heute Abend bei uns ist. Hallo, willkommen, willkommen. Hallo, hallo.
Dankeschön, hallo.
Ja, oder da. Ja, schön, dass du da bist, dass wir es endlich mal geschafft haben, dich hier zu erleben. Und stimmte das oder war das jetzt einfach ein Brief an jemanden? Schreibst du noch Briefe mit der Hand? Kann ja auch sein.
Oh, selten. Viel zu selten, ja. Nee, ich habe noch was nachgebessert, weil ich eine gekürzte Version lese, damit man das verstehen kann.
Ja, super. Also wir werden jetzt hier also nicht endlustig hören, sondern es wird angepasst sein in unserem Radioformat. Aber ich meine, das bist du irgendwie auch gewohnt von der Lesebühne. Passt du denn nicht auch deine Texte der Situation irgendwie an? Und ist das nicht
alles? Also ich krakel auf jeden Fall immer vorher drin rum. Das fühlt sich besser an. Wenn ich einen frisch ausgedruckten Text habe, dann sieht der falsch aus. Dann mache ich aus Prinzip irgendwas noch.
Und reagierst auch auf das, was die Leute da so dann dir zurufen?
Also wenn Kollegen vorher zufällig denselben Gag gemacht haben, würde ich ihn natürlich streichen.
Versuchen zu streichen. Was bedeutet dir nach wie vor jetzt auch das...
Kolleginnen.
Kolleginnen. Natürlich, Kollegen.
Aber es sind ja leider oft Kollegen.
Sind viele, du bist eine Ausnahme. Darum sage ich ja eben doch die Königin.
Aber der Thron ist ja doch recht groß. Ich teile mir den ja mit den anderen Frauen.
Natürlich. Es war jetzt wirklich nur erstmal eine Ankündigung, um die Stimmung weiterzuheben. Das ist natürlich klar. Aber diese Texte, also ich meine, es ist schon was Schönes, dass du nach wie vor diese Lebendigkeit natürlich auch pflegst. Du hast deine Bücher, die sind auch sehr erfolgreich, aber dieses so direkt schreiben und mit Leuten reden, schon zum Sprechen hinschreiben wahrscheinlich?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein anderes Schreiben, als einen Roman zu schreiben, ja, wenn man weiß, man spricht das zu den Leuten und ja.
Ich dachte, es ist im Radio übrigens nicht unähnlich, weil man ja auch, wenn man was aufschreibt, weiß man, das muss man irgendwie auch mal sagen. Deshalb schreibt man es dann vielleicht doch auch ein bisschen griffiger, kürzer. Es ist ein anderes
Weiß ich nicht. Radio ist ja nicht immer so wie heute, dass hier wirklich Menschen und Gesichter sitzen, ne? Sondern, also da sitzen natürlich auch Menschen und Gesichter,
aber siehst du aber nicht.
Genau.
Ja, das stellt man sich das mal so vor. Das ist ein ganzes Fußballstadion, im besten Fall vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Mir hat mal jemand als Tipp gesagt, ich soll dann ins Studio ein Plüschtier mitnehmen.
Und das ansprechen dann. Ja, man braucht so einen idealen
Hörer. Aber eigentlich finde ich mehrere Plüschtiere besser. Also ein Publikum ist zu wenig.
Publikum. Diese Texte, wir werden nachher auch einen hören, wie gesagt, die sind ja irgendwie doch schon inspiriert von Dingen, das ist oft bei Lesebühnen, Autorinnen und Autoren, von Dingen, die so passieren. Und dann geht es aber weiter. Oder wie ist die Verarbeitungsstufe so?
Na, es ist natürlich viel Alltag. Also so viel, dass ich hoffe, dass mir was Blödes passiert. Oder es extra herbeiführe. Ja. Ne? Und dann denke, na warte, jetzt kann ich drüber schreiben.
Ich glaube, dass so Leuten wie dir das auch so zuwächst.
Das also, weiß ich nicht genau, ob man so ist und dann wird man so Lesebühnenautorin oder sowas. Oder ob man das dann eben auch so weiter pflegt.
Ich glaube, es ist wirklich eine Form der Weltwahrnehmung, um das große Wort jetzt mal zu sagen. Also ihr seht oder du dann ganz konkret einfach auch anders hin und entdeckst vielleicht das Komische oder das Besondere in dem, wo wir vorbeilaufen würden.
Ja, inzwischen bin ich natürlich geübt. Ich habe mal nach einer Lesung dieses schöne Erlebnis gehabt, dass eine Frau zu mir kam und gesagt hat, sie haben genau mein Leben gelebt, aber in lustig.
Schön.
So, und dann dachte ich, aber es war in dem Moment gar nicht lustig. Das liegt nur daran, dass ich es dann lustig aufgeschrieben habe. Natürlich bin ich auch eher dann vielleicht wütend oder irgendwie so in dem Moment. Aber eben mit dem leichten Hintergedanken, ah prima, da
könnte was draus werden.
Genau.
Prägt das dann auch dein Leben? Also lebst du dann vielleicht doch auch insgesamt ein bisschen fröhlicher und lustiger als so viele andere, so als der Durchschnitt der Menschen?
Tja.
Das ist ganz schwer nehmen.
Ich sage jetzt mal ja.
Ja?
Ja, aber stimmt natürlich nicht.
Möglicherweise. Dein Buch Mädchenmeute, das war vor 5 Jahren übrigens schon auch schon so lange her, war ein Riesenerfolg, ein wunderbares Jugendbuch, auch ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendbuchpreis, was wirklich ein ganz wichtiger Preis ist. Ich habe damit mich jedes Jahr zu tun. Das ist toll, weil es international, da kann sich jeder auch bewerben für diesen Preis. Also der muss nicht von deutschen Autoren und Autorinnen sein. Ist wirklich ein ganz toller Preis. Was meinst du, das Buch hat die Leute so begeistert, also gerade jugendliche Leser. Warum hat das so gut funktioniert? Wenn man da ein Erfolgsrezept hat, dann wäre doch toll, das zu wissen, wie das geht.
Also ich habe überlegt, was ich gern gelesen habe und das waren schon so Abenteuergeschichten, aber das waren dann immer eine Gruppe von Jungs und dann dachte ich, ich mache das eben mit Mädchen. Also gibt's natürlich auch so schon, aber es ist dann eben vielleicht nur Hanni und Nanni, also vielleicht sind es nur zwei. Ist jetzt ein blödes Beispiel gewesen. Aber ich dachte, so eine größere Gruppe von Mädchen, die diese Dinge klären müssen, so Hierarchien und wie überlebt man und ja. Und dann wollte ich das schreiben, was ich gern gelesen hätte und was ich gern erlebt hätte. Mhm. Das ist vielleicht sowieso ein Erfolgserlebnis, Erfolgsrezept.
Rezept, wollte ich sagen. Auf der anderen Seite stelle ich mir das gerade besonders schwer vor, also so ein Ensemble von Figuren zu schaffen und die irgendwie auch im Gleichgewicht zu halten und keine irgendwie mal zu vergessen beim Schreiben oder so. Du hast sie, glaube ich, aufgemalt, oder wie war das?
Ich hatte eine sehr große Wand mit sehr vielen Dingen und einer Landkarte und lauter so Zeug, weil, also es war viel mehr drumrum als das Schreiben dann, viel mehr Gebastel so. Mhm. Es war schwierig, weil die natürlich dann immer alle durcheinander reden, weil die dann so viel reden, ja.
Auf dich einreden?
Nee, auch so. Man fängt an, eine Szene zu schreiben und alle wollen dann halt was sagen, wenn das sieben Mädchen sind. Also sieben Jungs hätten vielleicht auch viel geredet, denke ich. Ja,
ein bisschen maulfauler, aber auf jeden Fall reden sie auch. Das war ein Riesenerfolg und wirklich ein wunderschönes Buch. Wie geht das jetzt weiter? Wir können jetzt hier auch mal Neuigkeiten verkünden. Das hat ja auch einen Nachrichtenwert vielleicht,
was ja, uns jetzt erzählt. Also die Neuigkeit ist gar keine richtige Neuigkeit. Nee. Ich habe schon mal erzählt. Ah, ja, okay. Ich schreibe gerade die Fortsetzung. Mhm. Genau.
Sind die jetzt deutlich älter oder?
Nee, das schließt knapp daran an.
Schön, wann erscheint's? Hast du ja alle Zeit der Welt jetzt gehabt
wahrscheinlich? Also ich habe heute dem Verlag gesagt, ich brauche noch ein halbes Jahr.
Schön. Und während Corona keine Auftritte, nichts, hast du geschrieben, wie verrückt? Oder?
Naja, also ich habe ja zwei Kinder, die waren ja zu Hause.
Ja.
Insofern war das bei mir nicht die Situation mit, was tue ich mit dieser freien Zeit.
Homeoffice für Autorinnen ist sowieso immer irgendwie angesagt, aber dann die Kinder dabei, kann ich mir gut vorstellen. Kirsten, wir sind super gespannt auf den Text. Wir hören vorher noch eine Musik. Mhm. Magst du dazu schon was verraten, was wir jetzt hören? Was
ist das? Ich habe einen Text über Mental Load geschrieben. Wer das noch nicht kennt, kennt das schon jemand? Nein?
Der
weiß vielleicht danach,
was es ist. Der letzte Idiot. Okay, dann warte ich. Ich weiß es dann.
Nee, sie haben auch alle hier den Kopf geschüttelt.
Nee, es gab ein paar Leute, die haben genickt. Sie haben genickt, sie wissen es wirklich.
Sie wissen es eigentlich schon. Sie wissen nur nicht, dass es jetzt so heißt. Okay. Aber was es ist, wissen Sie schon.
Wenn das jetzt kein Cliffhanger ist, ich bin sehr gespannt. Wir hören dich gleich. Danke bisher. So, meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Im gewissen Sinne ist das jetzt auch eine Welturaufführung, weil es ja eine gekürzte Fassung ist. Also diese Fassung, ja Kirsten, so muss man sich das im Radio ein bisschen so konstruieren. Diese Fassung ist so noch niemals zu hören gewesen. Jetzt nur ganz konkret für uns, Kirsten. Du sagst uns, wie dein Stück heißt?
Mental Load.
Das heißt auch so, wie das, was ich jetzt überhaupt noch nicht weiß, was das ist, was wir aber gleich erfahren werden, meine Damen und Herren. Kirsten Fuchs.
Mental Load ist einer von diesen neuen Begriffen, die kaum auftaucht, alle anspringen und auf einmal haben das dann alle. So als ob die Stelle zwischen Nase und Oberlippe jetzt Drüberlippe heißt und alle plötzlich feststellen, ah, siehste, sowas habe ich auch. Mental Load, also, das haben die Mütter jetzt. Finden das jetzt alle cool oder was? Stand in einer Frauenzeitschrift der Ella heute oder der Erna gestern, dass Mental Load das neue It-Piece ist und toll zu Enkelboots passt? Nein, Mental Load ist nicht cool. Es ist ungerechter Scheiß mit Tradition. Bei meiner Großmutter hieß Mental Load noch Omas Leben. Bei meiner Mutter hieß es emanzipierte Frau in der DDR. Es könnte auch heißen, die unendliche To-Do-Liste von Müttern oder die kleinen Aufgaben fressen mein Gehirn auf. Mental Load ist unsichtbare Arbeit, denn die Küche wird nicht sauber, wenn ich nicht daran gedacht habe, dass das Putzmittel leer ist und gekauft werden muss. Ach ja, und für Thea muss ein neuer Kieferorthopäde gesucht werden, morgens Kuchenbasar und Johanna braucht einen neuen Schwimmanzug. Könnte das vielleicht der Vater erledigen? Sieht er auch gleich, dass es ein Angebot für Socken gibt und dass Johanna Socken braucht, bringt er die mit, obwohl die Frau das gar nicht angewiesen hat. Ein Freund von mir hat mal erzählt, er habe seiner Freundin angeboten, sich ein Jahr um die Kleidung des gemeinsamen Sohnes zu kümmern. Aber du weißt doch seine Größe gar nicht, hat sie geantwortet. Tja, ich habe zu meinen zwei Töchtern zwei Väter. Wenn ich dem einen eine Aufgabe gebe, zum Beispiel, dass er die Tochter zu einem Geburtstag bringen soll, dann suche ich den Weg raus, dann ruft er an und sagt mir, dass der Bus gerade weg ist. Wenn er das Kind abgeliefert hat, schreibt er mir, dass er das Kind abgeliefert hat. Als wäre ich die Auftraggeberin. Und so verhalte ich mich auch, denn anders klappt's nicht. Schade. Der andere Kindsvater kümmert sich um die Hälfte von allem und tut alles viel von alleine, so dass wir ständig beide Brot oder Klopapier kaufen und dann sehr viel Brot und Klopapier haben und viel Liebe natürlich. Er informiert mich auch nicht, dass er Klopapier gekauft hat, denn es ist ja unser Klopapier. Völlig abwegig, ich würde die Väter ständig informieren, wenn ich etwas für Haushalt oder Kinder tue. Vielleicht sollten alle Frauen eine Zeit lang ihren Männern eine Nachricht schreiben, wenn sie etwas für Haushalt, Familie oder Kinder erledigt haben. Das wären verblüffend viele Nachrichten. Da wird er sich wundern, warum schreibt sie mir das alles? Als ich das erste Mal gelesen habe, dass Mental Load unsichtbare Arbeit ist, da habe ich mir vorgestellt, dass all diese Frauen Superheldinnen sind. Sie verrichten unbemerkt und unerkannt ihre Arbeit. Du siehst sie nicht dabei. Sie tun es einfach und behaupten dann auch noch, dass sie nur tun, wozu ihre Superheldenkräfte sie befähigen. Sich schön still selbst ausbeuten. Okay, weg mit dem Superhelden-Cape. Diese unsichtbare Arbeit besteht aus jede Menge Zetteln an der Gehirnpinnwand der Frauen. Da waren sie immer, aber da müssen sie eben weg. Man kann zusammen nachdenken, was alles ansteht und dann Hälfte-Hälfte machen. Solange sich folgende Sätze komisch anhören, wissen wir ja Bescheid. Ich helfe meinem Mann im Haushalt, wo ich kann. Warum soll ich die Hausarbeit besser delegieren? Ist das mein Haushalt? Warum soll ich meinen Mann fragen, ob er mehr Aufgaben übernimmt, was die Kinder angeht? Sind das meine Kinder oder unsere? Wenn ich noch einmal lese, dass die Frau die Aufgaben besser delegieren muss, dann fress ich einen Besen und feg nie wieder die Küche. Von nebenan aus dem Kinder- oder Teenie-Zimmer kommen Beatbox-Übungen, die klingen wie Putze, Klapse, Tischdecken, 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 Mental Load. Der Rhythmus war schon immer da. Meine Oma hat getanzt, mein Opa nichts gehört. Meine Mutter hat getanzt, mein Vater nichts gehört. Putze, Klapse, Tischdecken, Tischdecken, Mental Load. Ich hör's, mein Mann hört's, ich hör's, mein Mann hört's. Wir tanzen zusammen. Mental Love anstatt Mental Load. Dankeschön.
Vielen Dank, danke dir. Jetzt weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Vielleicht können wir an dem Beispiel noch mal ganz kurz diskutieren, wie du arbeitest. Also es sind doch bei dir zum einen diese Ereignisse, klar, was du gesagt hast, Dinge, die so passieren, aber ich glaube auch bei dir oft so Menschen, also dass du vielleicht irgendwie einen Menschen kennenlernst oder beobachtest und dann kann man sich ja auch eine Geschichte drumherum stricken. Also ist vielleicht der Mensch als Abstraktum oder konkret auch manchmal eine
Inspiration? Auf jeden Fall alles sozialer, also weil ich finde ja Tiere genauso toll wie Menschen.
Ja, Hunde, ne? Du bist ein Hundenarren.
Ja, der ist ja leider tot. Also ist ich bin natürlich immer noch Hundenarren. Ja. Ich gucke jetzt immer bei eBay Kleinanzeigen mir Welpen an. Also es dauert nicht mehr lange, dann habe ich wieder einen.
Sind wir jetzt auf Hunde? Ich wollte trotzdem bei den Menschen.
Ja, alles Soziale. Alles, wo agiert wird. Deshalb finde ich Tiere eben auch toll, weil das oft als Beispiel und als Metapher natürlich super brauchbar ist. Als Fabel.
Man kommt unheimlich gut ins Gespräch nach wie vor, ne? Über Tiere, wenn die da so rumkrauchen. Alles Soziale, das gilt natürlich auch für die Lesebühnen. Das ist ein unheimlich sozialer Ort, logischerweise was Wunderbares. Und da bist du ja selbst auch Betreiberin, das sollte man am Schluss vielleicht nochmal sagen. Nicht nur eine, ne? Also du hast da ein Imperium aufgebaut, aus zweien jetzt schon? Oder?
Also da ich mal fünf hatte, ist das natürlich eher abgespeckt jetzt. Also zwei habe ich nur noch.
Ja, nämlich?
Das eine ist Fuchs und Söhne im Gripstheater. Da muss man gucken, wann das ist. Das ist immer wechselnde Termine. Und die andere Lesebühne heißt Des Esels Ohr. Die ist immer am 23. Und im Moment sind wir in der Zionskirche. Was sehr schön ist, wir müssen sehr langsam lesen, weil es sehr viel Hall gibt. Aber alles wirkt total wichtig, was wir sagen.
Ja, hat eine große Feierlichkeit, eine höhere. Sie aber auch, merkst du ja auch. Ne? Also im großen Publikum, großer Raum, offener Raum. Ja. Da hast du uns deinen Text geschenkt. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auf Mädchenmeute 2. Vielleicht heißt es wahrscheinlich anders.
Nee, es heißt anders, sage ich aber noch nicht.
Ja, werden wir dann mitbekommen. Aber man muss dann runterschreiben, die Fortsetzung. Für alle, die Mädchenmeute 1 liebten. Wir danken dir sehr herzlich, Kirsten. War eine große Ehre,
Dankeschön.
Hier zu haben. Dankeschön. Kirsten Tschüss. Fox, meine Damen und Herren.